Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Nachbesserung. Die Firmenversion von Windows 10 wurde von kritischen Funktionen befreit. Datenschutz. Die Betriebssystem-Cloud macht Microsoft in Europa Ärger. Fernfälschung. Manipulierte Eingaben können Gesichtserkennungssysteme unbrauchbar machen. Befehlsempfänger. Was bei Spracherkennungssystemen noch verbessert werden kann. Und das digitale Logbuch. Coronal Cloud.
Am 14. Januar hat Microsoft zum letzten Mal Sicherheitsupdates für Windows 7 ausgeliefert. Und seitdem wird es von Tag zu Tag gefährlicher, dieses äußerst beliebte, aber vom Hersteller eben durch Korrekturupdates nicht mehr unterstützte Betriebssystem weiter zu verwenden. Der Nachfolger Windows 10 wiederum, der ist vielen Nutzern suspekt, weil da ein Windows-PC unter Umständen so viele Daten absaugen könnte, wie ansonsten nur noch ein Smartphone. Datenschutz unter Windows 10. Das ist unser Thema heute und da gibt es Neues von Ihnen aus Bayern, Achim Killer.
Naja, so neu ist es eigentlich nicht. Das Entscheidende hat sich schon im letzten Jahr zugetragen, da ist im November Windows 10 Version 19.9 erschienen. Nichts Besonderes, zweimal im Jahr gibt es halt jenseits von Sicherheitspatches Updates für Windows 10. Aber bei Windows 10 19.9, da lässt sich jetzt bei der Enterprise-Version die Datenübertragung von den Windows-Rechnern zu Microsoft vollständig unterbinden. Also erstmal nicht publik geworden, aber das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat ein paar Wochen später im Auftrag der Bundesdatenschutzkonferenz Windows 10 im Labor getestet, hat die neueste Version genommen, Enterprise-Variante, und festgestellt, bei ganz rigiden Einstellungen werden tatsächlich keine Daten an Microsoft übertragen. Und jetzt vor kurzem ist der Tätigkeitsbericht des Landesamtes erschienen. Ja, und da steht's halt drin.
Ja, Windows 10 ist also mehr als nur ein neues Betriebssystem für Microsoft. Nämlich damit hat sich auch das Geschäftsmodell des Konzerns geändert. Er spricht deshalb auch von Windows as a Service. Also der Windows-Rechner kann nicht mehr isoliert werden von der Cloud, aus der heraus Microsoft Dienstleistungen verkaufen will. Und deshalb haben Datenschutzprobleme Windows 10 auch von Anfang an begleitet.
Es war ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt. Als Microsoft Windows 10 herausbrachte, da gab sich Europa gerade in Form der neuen Grundverordnung einen einheitlichen, strengen Datenschutz. Problematisch für ein Betriebssystem, das sich ständig mit Microsoft-Servern verbindet. Die Verbreitung des neuen Windows unter Privatanwendern hat das allerdings nicht gebremst. Privatanwender entscheiden sich eh selten aktiv für eine bestimmte Betriebssystemversion, sondern verwenden stattdessen, was auf einem gekauften Gerät vorinstalliert ist. Unternehmen hingegen nimmt die Europäische Datenschutzgrundverordnung stark in die Pflicht, die persönlichen Daten ihrer Kunden und Angestellten zu schützen. Sie sind deshalb lange zurückhaltend geblieben. Denn etliche Features von Windows 10 sind mit strengen Datenschutzvorgaben nur schwer vereinbar und müssen deshalb im professionellen Einsatz deaktiviert werden.
Windows 10 hat viele Komponenten drin, die muss ich als Unternehmen bewerten. Das eine ist die Telemetrie, das andere sind aber auch Fragestellungen wie Cloud-Speicher oder Cortana als KI-Lösung oder sonstige Komponenten. Das heißt, die gesetzliche Anforderung ist im Prinzip, dass jeder so ein Windows-System so konfigurieren muss, dass sozusagen all die Daten, die rausgehen, auch auf einer rechtlichen Grundlage basieren.
So Andreas Sachs, Bereichsleiter für Cybersicherheit und technischen Datenschutz beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Kein Problem ist es, Cortana abzustellen, die ansonsten in der Microsoft Cloud lernt, die Stimme des Nutzers zu erkennen. Auch lässt sich relativ leicht verhindern, dass Windows 10 den Schreibrhythmus erfasst oder etwa die Daten der Zwischenablage auf einem Microsoft-Server speichert. Nicht vorgesehen war hingegen, bis zum November-Update des vergangenen Jahres die Übertragung sogenannter Telemetriedaten an Microsoft zu unterbinden.
Das sind primär technische Daten zu der eigenen Hardware, zu Fehlern, die auftreten können, die Microsoft eben verarbeitet, um sozusagen Sicherheit zu gewährleisten, aber auch zu schauen, wie das Betriebssystem sozusagen auf der Welt im Einsatz ist.
Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat untersucht, wie sich mit externen Firewalls oder mit Manipulationen am Domain Name System der permanente Datenfluss Richtung Redmond unterbinden lässt. Studie zu Systemintegrität, Protokollierung, Härtung und Sicherheitsfunktionen in Windows 10 haben die humorbegabten IT-Sicherheitsbeamten ihre Untersuchung genannt. Ganz offenkundig, weil sich das so schön mit Sisyphus abkürzen lässt. Das Akronym lässt ahnen, wie schwer es ihnen fiel, den Datenabfluss zu kontrollieren. 2018 schließlich hat Microsoft dann noch wegen der Telemetriedaten den Negativpreis Big Brother Award erhalten. Alles Vergangenheit, sagt Andreas Sachs. Mit der richtigen Windows 10-Version sei es jetzt ganz einfach, den Datenfluss zu kontrollieren.
Ich stelle quasi die Telemetriedaten runter, muss man sagen. Security ist Level 0, ne, und das gibt es eben nur in der Enterprise-Version. Und dann werden die Telemetriedaten nicht übertragen.
Man muss nur die richtige Version installiert haben und dann klappt es auch mit dem Datenschutz. Das hört sich gut an, Achim. Und ist damit für Microsoft auch alles in Ordnung?
Nö, nichts ist in Ordnung. Weder für die Mehrheit der Nutzer noch für Microsoft. Sie haben es ja gesagt, Microsoft will Windows as a Service verkaufen. Klingt imposant, bedeutet aber praktisch bloß, es gibt nicht mehr alle paar Jahre eine neue Windows-Version wie bei XP, Vista 7 und 8, sondern ständig Funktionsupdates. Neue Funktionen, die aus der Cloud heraus nachinstalliert werden. Ja, und sowas macht ein Profi nicht mit. Dass sich jemand an seinem System zu schaffen macht, ohne dass er das kontrollieren kann. Es gibt deshalb ja auch sogenannte Long-Term-Service-Varianten ohne ständige Updates eigens für den Unternehmensbereich. Und dann bedeutet Windows as a Service noch, dass Datenverarbeitung in der Cloud stattfindet und Datenübertragung dahin. Naja, und das zu unterbinden hat Microsoft jetzt ja ermöglicht. Ganz offenkundig auf Druck von Großkunden. Cloud und Betriebssystem. Wenn man das mischt, das gibt einfach eine ganz üble Melange.
Andererseits ist genau das allgegenwärtig. Das Betriebssystem für mobile Systeme Android ist ja das am weitesten verbreitete Betriebssystem überhaupt. Und da kann man auch nur schwer unterscheiden, was in der Cloud und was auf dem Gerät geschieht.
Ja, im Gadget-Bereich. Das Dreiste an Windows 10 aber ist, dass Microsoft das, was Google und Apple dort vorgemacht haben, auf dem Gebiet nachzumachen versucht, wo man Besseres gewohnt ist auf dem PC.
Ja, aber auch die Profis nutzen ja Cloud-Dienste.
Ja, aber nicht so, wie Microsoft sich das bei Windows 10 vorgestellt hat. Natürlich lassen auch Profis Daten in der Cloud verarbeiten. Aber die wissen dann, was sie tun, welche Daten sie schicken. Bei einem proprietären Betriebssystem hingegen kann man nie genau wissen, was es tut. Und hinzu kommt, dass dieses proprietäre Betriebssystem ständig mutiert. Also per Updates neue Funktionen bekommt. Von der Bundesdatenschutzkonferenz gibt es so ein Prüfschema für den Betriebssystemeinsatz in Unternehmen. Und da heißt, die Firmen sind für die Daten ihrer Kunden und Angestellten verantwortlich, nicht ihr Softwarelieferant. Und sie sind auch verantwortlich nach dem Update. Also die Datenschutzkonferenz rät, kaum verklausuliert, ab von Windows 10 in allen Versionen und Varianten bis eben letzten November bis Windows 10 Version 19.9 Enterprise. Das lässt sich datenschutzkonform einsetzen, aber eben gerade nicht as a Service mit einer unkontrollierten Anbindung an die Cloud.
Und wie sieht es bei Windows 10 Pro aus?
Da lässt sich die Übertragung von Telemetriedaten nicht abstellen. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat im Tätigkeitsbericht angedeutet, dass es das demnächst vielleicht auch mal untersuchen könnte. Aber wenn dabei eine Unbedenklichkeitsbescheinigung herauskommen soll, dann muss es bis zum Update warten. Vielleicht baut ja Microsoft auch in die Pro-Version in aller Stillen Ausschalter ein. Derzeit aber ist es auf jeden Fall problematisch, Windows 10 Pro einzusetzen, wenn man persönliche Daten anderer Leute verarbeitet.
Was sagt denn zu all dem eigentlich Microsoft?
Nix. Microsoft hat sich dazu nicht äußern wollen. Wenn es anders gewesen wäre, hätte mich das auch sehr gewundert. Konzerne, die im großen Stil Daten abgreifen, die wissen, wie sensibel Informationen sein können. Und deshalb sagen sie zu solchen Themen am liebsten gar nichts.
Über die Probleme mit dem Datenschutz bei Windows 10 berichtete Achim Killer. Danke.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Das entwickelt sich gerade zu einem der Trendthemen in der KI-Forschung. Adversarial Machine Learning, am ehesten vielleicht mit gegnerisches maschinelles Lernen übersetzt. Und bei diesem gegnerischen maschinellen Lernen geht es darum, KI-Systeme durch die Eingabe manipulierter oder falscher Daten zu täuschen. Mit falschen Interpretationen von Verkehrszeichen haben diese Angriffe während der vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Doch das Potenzial, das geht weit über gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr hinaus, wie Peter Welchering berichtet.
Unsere Forschung begann mit dem Versuch festzustellen, ob wir das Kamerasystem wirklich dazu bringen können, ein Geschwindigkeitszeichen falsch zu klassifizieren. Das war ein ziemlich langer Prozess. Wir fingen erst einmal mit einer Webcam an, bestimmte Zeichen falsch zu klassifizieren. Und dann haben wir Live-Tests gemacht. Und natürlich gab es in diesem speziellen Fall viel Versuch und Irrtum.
So beschreibt Raj Samani, Chefwissenschaftler beim IT-Sicherheitsunternehmen McAfee, den Ausgangspunkt seiner Forschungsgruppe, Angriffsstrategien gegen maschinelles Lernen zu entwickeln. Sie führten die Software für die Mustererkennung und das Fahrassistenzsystem in einem Testauto der Marke Tesla durch gezielte Manipulationen an Verkehrsschildern in die Irre. Das KI-System im Tesla interpretierte dann ein Stoppschild als Hinweisschild auf eine zusätzliche Fahrspur. Und ein Verkehrsschild mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 35 Meilen die Stunde als erlaubte 85 Meilen die Stunde. Die Sicherheitsforscher übertrugen die Angriffsmethoden auf die neuronalen Netze für die Mustererkennung in Fahrzeugen auf einen weiteren Bereich. Raj Samani.
Eines unserer Forschungsprojekte ist die Erkennung von Deepfake-Technologie zu evaluieren. Wenn Sie sich einige der Deepfakes, der gefälschten Videos, ansehen, die zum Beispiel auf YouTube veröffentlicht wurden, dann werden Sie feststellen, wie überzeugend die Fälschungen sind. Deshalb arbeiten wir heute stark daran, solche Fälschungen erkennen zu können. Denn schließlich vertrauen wir ja dem, was wir auf dem Bildschirm sehen.
Fälschungen im Video lassen sich mit maschinellem Lernen gut erkennen. Die Forscher haben dafür ein 4-Schichten-tiefes neuronales Netzwerk entwickelt, das die Pixel der einzelnen Bilder analysiert und die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der einzelne Pixel manipuliert sind. Und damit lässt sich auch die Wahrscheinlichkeit von Deepfakes, also mit KI-Methoden manipulierten Videos, einigermaßen präzise berechnen. Die Sicherheitsforscher wollen aus diesem methodischen Ansatz ein Analysewerkzeug entwickeln. Diese Arbeiten stehen zwar noch am Anfang, aber sie haben bereits ein Ergebnis erbracht. Die Algorithmen für die Klassifikation eines Bildes oder eines Musters in einem Bild können mit Methoden maschinellen Lernens sehr leicht angegriffen werden. So reichten nur wenige Pixeländerungen am Foto eines Pinguins aus und das neuronale Netzwerk machte aus dem Pinguin eine Bratpfanne. Manipulieren Angreifer ein Gesichtserkennungssystem mit veränderten Eingabebildern, kann das Gesichtserkennungssystem Personen auf einem Überwachungsvideo nicht mehr identifizieren. Es wird entweder blind oder stellt eine falsche Identität der gefilmten Personen fest. Ob dadurch Videoüberwachung mit Gesichtserkennung insgesamt obsolet wird, könnte sich in den nächsten 1 bis 2 Jahren entscheiden. Das hängt auch davon ab, ob gegen solche Angriffe mit Adversarial Machine Learning auf die Gesichtserkennung eine Verteidigungsstrategie entwickelt werden kann.
Der ganze Bereich Cybersicherheit und Cyberkriminalität ist doch ein einziges Katz-und-Maus-Spiel. Und wir als Verteidiger versuchen, die Technologie zu schützen. Dann gehen aber die bösen Jungs raus und sagen, okay, du hast eine ganz schön hohe Mauer gebaut, aber ich werde eine Leiter bekommen, die höher ist. Und dann bauen wir eine noch höhere Mauer. Wir müssen akzeptieren, dass sie innovativ sein werden. Sie werden Mittel und Wege finden. Und wir müssen sicherstellen, dass wir immer und ständig bessere Technologien entwickeln, um ihnen einen Schritt voraus zu sein.
Das Rennen zwischen Sicherheitsforschern und Angreifern ist offen. Damit solche Angriffe auf Gesichtserkennungssysteme erfolgreich sein können, müssen sie in einer gewissen Breite erfolgen. Die Zahl der manipulierten Bilder macht es auch hier. Neuronale Netze arbeiten in der Mustererkennung eben mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen.
Peter Welchering über die Irreführung von KI-Systemen. Ja, wenn man sich einmal die Fortschritte in dieser alten und doch gerade hochaktuellen Disziplin der Informatik ansieht, in der KI, dann muss man eigentlich bei der Spracherkennung die meisten Bauklötze staunen. In nur wenigen Jahren ist es nämlich den Technologinnen gelungen, einerseits sprecherunabhängige Erkennungssysteme zu designen, die nur knapp unter 100% Erkennungsgenauigkeit liegen. Und auf der anderen Seite ist die Sprachsynthese bereits so weit entwickelt, dass man mit ihr menschliche Stimmen täuschend ähnlich generieren kann. Und doch gibt es noch einiges zu verbessern. In Magdeburg trafen sich die Expertinnen aus diesem Gebiet diese Woche zur Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung an der Otto-von-Guericke-Universität. Und den Organisator, Professor Andreas Wendemuth, habe ich gefragt, welche Themen denn auf der Agenda standen.
Der Name ist Programm, also wir schauen uns wirklich einen Querschnitt an, was alles zu den Technologien der Sprachverarbeitung, wie man sie heute kennt, vom Smartphone, von Alexa, von der Benutzung im Auto, also was man alles zu diesen Technologien braucht. Und das beginnt offensichtlich bei der eigentlichen Akustik, die wir haben. Aber Sprache ist eben nicht nur Signal, sondern Sprache hat eine reiche Struktur. Das heißt, wir haben Linguisten hierbei, wir haben Phonetiker hierbei und wir gehen dann aber weiter sozusagen in die ganzen Aspekte, die diese Technologie bringt, also in verschiedene Nutzeraspekte, und dazu gehören natürlich auch Akzeptanzfragen. Wollen die Leute sowas überhaupt? Wie gut bewerten sie das? Und letztendlich, glaube ich, sind unsere Schwerpunkte so ein bisschen zurzeit dem Trend folgend, was im Moment wirklich aktuell ist, in dialogischen Systemen, mit denen man wirklich reden kann, und in Assistenzsystemen, die einem tatsächlich helfen, Dinge zu tun, die man im Alltag so tun möchte.
Wenn man da mal genauer drauf guckt, viele Menschen reden ja mittlerweile mit ihrer Alexa oder mit ihrem Google so, als ob es gute Freunde wären. Was gibt es da an Spracherkennungssystemen überhaupt noch zu verbessern?
Ich glaube, dass hier vor allen Dingen auf dieser Bedeutungsebene im Moment noch sehr viel geforscht wird. All die akustische Ebene ist erstaunlich gut geworden. Sie können weit weg von Alexa sprechen. Sie müssen auch sich nicht zu dem Gerät hinwenden. Aber eben auf dieser Bedeutungsebene ist es eben so, dass wir zurzeit, und das zeigen auch Nutzeruntersuchungen, dort sehr, sehr einfache Dinge abfragen. Also wir benutzen Alexa eigentlich für solche sehr simplen Sachen, die wir auch bei Google abfragen könnten. Also reine sozusagen Fragen nach Faktenwissen. Und die andere große Anwendungsdomäne für Alexa und ähnliche Geräte ist tatsächlich eine simple Steuerung. Also Alexa spielt Musik, Alexa macht den Fernseher lauter. Was die Industrie ganz gerne möchte, ist, dass diese Geräte in der Tat auch Mehrwertdienste bedienen. Also wir sollen über Alexa einkaufen, ja, wir sollen über Alexa Dienstleistungen nachfragen. Aber davon sind wir relativ weit weg, und wenn wir das wollten, also wenn wir tatsächlich mit Alexa solche Dienste in Anspruch nehmen wollten, dann müsste Alexa auch wirklich in der Lage sein, mit uns in einen Dialog zu treten, Dinge nachzufragen, gelegentlich auch mal Empfehlungen zu geben und damit auch, wenn man das noch ein bisschen weiter treiben will, also was gibt es noch zu verbessern, müssten Alexa und ähnliche Systeme es auch leisten können, in etwa zu antizipieren, was wir denn eigentlich wollen. Also sowas Ähnliches zu wissen, wie was sind so unsere typischen Bedürfnisse und damit personenspezifische Empfehlungen zu geben. Und ich glaube, jetzt bin ich an so einem Punkt angelangt, wo man relativ gut sehen kann, dass wir doch noch sehr viel Forschungsbedarf haben, bis wir da mal hinkommen.
Ja, vor allem im Bereich der Kundenkommunikation, da werden ja ganz große Hoffnungen in solche Audio-Chat-Systeme gesetzt, zum Beispiel dann über Dienste wie WhatsApp, also auf den großen Kommunikationsplattformen. Aber Sie haben es gerade gesagt, da fehlt den Chatbots doch jede Menge Persönlichkeit, die eigentlich dann da sein müsste, um tatsächlich in eine Kommunikation mit den Menschen kommen zu können.
Ja, auch da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Also es gibt Nutzer, die in der Tat sagen, ich möchte, dass sich so ein System mir gegenüber eigentlich dauerhaft neutral verhält. Ja, also ich möchte wirklich, dass es sich verhält wie ein Unterstützungssystem, was einfach Anfragen beantwortet, Empfehlungen gibt und so weiter. Und es gibt eben wirklich die anderen, die sagen, das Ding sollte Persönlichkeit haben. Also wenn ich verärgert bin, dann hat es keinen Sinn, dass Alexa zum Beispiel jetzt besonders freundlich auf mich reagiert, sondern da müsste sich das Gerät eher zurücknehmen. Andersrum, wenn ich in Plauderlaune bin, dann kann Alexa auch plaudern. Ja, also diese Art von Empathie von Systemen, die wir auch als Forscher gerne haben wollen und auch präsentieren wollen, wird von einigen Nutzergruppen wirklich gewünscht, von anderen nicht. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister.
An der Stelle nochmal der Hinweis, wenn wir hier über Alexa reden, dann meinen wir grundsätzlich Sprachdialogsysteme aller Art, also nicht nur das eine Produkt von dem einen Hersteller oder Anbieter. In welchen Bereichen ist denn die Spracherkennung noch nicht so weit, dass sie eingesetzt werden könnte? Wo schreckt man davor zurück, Spracherkennungssysteme Thema einzusetzen?
Wir haben uns, glaube ich, bisher über Situationen unterhalten, wo ganz, ganz oft so eine 1-zu-1-Situation da war. Also ein Nutzer benutzt ein oder sein Spracherkennungssystem. Wenn wir da jetzt mal von weggehen, gibt es ja eine Menge Situationen, wo in der Tat diese 1-zu-1-Relation überhaupt nicht mehr da ist. Also Sie möchten mit einem Spracherkennungssystem in einem öffentlichen Verkehrsmittel sprechen und da sprechen alle und außerdem haben Sie noch Straßengeräusche. Und das andere klassische Beispiel ist das, was in der Literatur bekannt ist unter diesem sogenannten Cocktail-Party-Effekt. Also Sie sind irgendwo, wo sehr, sehr viele Leute gleichzeitig und auch in etwa gleicher Lautstärke sprechen. Das alles sind Anwendungen, wo Spracherkennungssysteme wirklich in die Knie gehen. Es gibt da zur akademischen Untersuchung auch richtige Datenbanken, die genau solche Situationen darstellen, so dass man das auch standardisiert untersuchen kann. Da kann sich dann die ganze Szene auf ein und denselben Problem abarbeiten. Und da sind wir in der Tat im Moment bei Erkennungsraten, die nur bei irgendwo 60% liegt. Und das ist komplett inakzeptabel. Also da sind wir noch deutlich von Lösungen entfernt.
Über elektronische Sprachverarbeitungstechnologien sprach ich mit Professor Andreas Wendemuth von der Universität Magdeburg.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 19595.
Na, Digga, sitzt du schon im Homeoffice?
Was glaubst du, wo du mich anrufst?
Also mitten auf der Straße.
Auf der Straße? Wie meinst du denn das?
Alle können sehen, was du machst in deinem Homeoffice.
In meinem Homeoffice? Nee, das ist doch alles verschlüsselt.
Hahaha, verschlüsselt. Du bist das Produkt, nicht der Kunde, mein Lieber. Oder hast du dich für ein paar tausend Euronen freigekauft?
Freigekauft?
Sobald das Geld im Kasten klingt, der Schnüffler aus der Firewall springt.
Den Spruch kenne ich doch. Warte mal, außer Schule.
Stimmt, Schule. Und?
Sobald das Geld im Kasten klingt, der Schnüffler, hilf doch mal.
Aus der Firewall springt. Ist doch ganz einfach und holpert im Original genauso.
Firewall?
In dem Fach hast du immer gepennt, Digga, wa?
Feuer. Feuer?
Ich helf mal. Warten.
Warten. Was mit WWW? Weltweites Warten? Zeugnisse?
Tinten.
Tinten? Tintenstrahldruck? Nee.
Digga, du hast wirklich gepennt in Reli. Der Mann mit dem Tintenfass. Luther, Wartburg, Allgemeinwissen, Digga.
Reli, klar, Luther, Wartburg, Johnny Tetzel, Ablasshandel. Sobald das Geld im Kasten klingt...
Hat sich nichts geändert. Wer es glaubt, muss blechen.
Ich glaube nix und niemanden.
Hast du nicht gesagt, du sitzt im Homeoffice mit deinem Privat-PC? Mit Win 10? Dann glaubst du.
Gibt nichts anderes. Nicht nur, dass Win mein Security-Programm gefressen hat. Jetzt soll ich auch noch synchronisieren. Redmond will wissen, was ich mit welchem Handy privat mache.
Und alle Mails landen im Spam-Ordner? Retten kannst du nur übers Webportal?
Die Neugier ist unendlich. Nur die Cloud macht selig.
Wer es glaubt, wird selig. Weiß nichts von der Corona-Cloud.
Corona? Wegen Corona sind wir doch im Homeoffice.
Nicht Corona, sondern die Mutter aller Clouds, die Coronal Cloud, auch Sonnenwind genannt. Wenn die kommt, ist alles aus. Mit oder ohne Ablass und Beten.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Das Coronavirus hat sich inzwischen zu einem IT-Thema weiterentwickelt. Hierzulande wird nämlich darüber diskutiert, ob man Handydaten auswerten könnte, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Darum geht es in der ersten Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, hatte die Diskussion ausgelöst. Das Auslesen von Standortdaten sei eine gute Möglichkeit, um Kontaktpersonen von Infizierten aufzuspüren, hatte er gesagt, jedoch klargestellt, dass es sich dabei um erste Überlegungen handele. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung kritisierte das Vorhaben. Dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber legen die Pläne nur aus Presseinformationen vor, sagte er laut heise.de, verwies jedoch darauf, dass Handystandortdaten sehr sensible Informationen seien.
Amazon will derweil juristisch gegen Corona-Wucher vorgehen.
Es geht um Händler, die Produkte wie Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel derzeit zu extrem hohen Preisen auf der Online-Plattform anbieten. Das Unternehmen arbeite in den USA mit Staatsanwälten zusammen, um rechtlich gegen derartigen Wucher vorzugehen. Das geht aus einem Brief an einen US-Senator hervor, aus dem der Branchendienst CNET zitiert.
Die Deutsche Post will die Empfänger von Briefen in Zukunft per E-Mail vorwarnen.
Die Kunden sollen dann eine E-Mail und auf Wunsch auch ein Foto des Umschlags erhalten, während sich der Brief noch im Zustellnetz der Deutschen Post befindet. Im Sommer soll das Angebot starten. Die Post arbeitet dafür mit den E-Mail-Diensten GMX und web.de zusammen. Der Empfänger muss die Post explizit beauftragen, um den kostenlosen Dienst nutzen zu können.
Ericsson lässt jetzt 5G-Basisstationen in den USA produzieren.
Dafür hat der Mobilfunkausrüster eine Fabrik in Texas in Betrieb genommen. Dort wird das Unternehmen sogenannte Street-Makro-Basisstationen herstellen. Diese Variante werde vor allem von nordamerikanischen Ericsson-Kunden beim Aufbau des 5G-Netzes verwendet, teilte der Konzern mit. Ericsson hatte die Produktionsstätte bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Neben Nokia ist der schwedische Konzern einer der maßgeblichen Konkurrenten des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei, der in den USA beim Aufbau des neuen 5G-Netzes boykottiert wird.
Österreichische Forscher haben den kompletten Prozess des maschinellen Sehens auf einem Chip gepackt.
Maschinelles Sehen ist etwa für Roboter oder selbstfahrende Autos wichtig. Dabei nimmt eine Kamera normalerweise die Bilder auf und überträgt sie dann an einen Rechner, der sie aufwendig auswertet. Die Forscher haben das alles auf einen Chip übertragen. Er besitzt lichtempfindliche Dioden, mit denen er sozusagen sehen kann. Diese Dioden sind so miteinander verknüpft, dass sie ein neuronales Netzwerk bilden. Das Netzwerk lernt, indem es die elektrischen Eigenschaften der Dioden anpasst. Die Wissenschaftler haben dem Chip bisher beigebracht, drei Buchstaben zu unterscheiden.
China weitet seine Möglichkeiten aus, KI-Experten auszubilden.
Das chinesische Bildungsministerium hat im letzten Jahr 180 Hochschulen genehmigt, Hauptfächer mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz anzubieten. Im Jahr davor seien es lediglich 35 Hochschulen gewesen, berichtet die South China Morning Post. Damit sei künstliche Intelligenz die derzeit am schnellsten wachsende Disziplin an chinesischen Hochschulen.
Sternzeit, 7. März, himmlische Bärentatzen. In diesen Nächten steht das Sternbild des großen Bären gegen Mitternacht fast im Zenit, dem Scheitelpunkt des Himmels. Sieben helle Sterne des großen Bären formen den großen Wagen, eine der bekanntesten Himmelsfiguren. Innerhalb des großen Bären markiert dieser Ausschnitt gleichsam das Filetstück des Bären, den Rücken und einen langen, zoologisch nicht wirklich korrekten Schwanz. Karl-May-Fans werden sich erinnern, dass im Wilden Westen auch die Bärentatzen zu den begehrten Stücken gehörten. Auch sie kann man am Himmel finden. Allerdings werden sie nur durch lichtschwache Sterne rechts unterhalb des großen Wagens angedeutet. Man braucht daher einen dunklen Standort, um die Umrisse des großen Bären am Himmel zu erkennen. Das gilt auch für den dreieckig geformten Kopf, der sich nach rechts oben an den Wagenkasten anschließt. Dabei steht der Stern an der Bärenschnauze etwa auf halbem Weg zwischen dem Wagenkasten hoch im Zenit und dem Sternbild Fuhrmann am Nordwesthimmel. Umgekehrt führt der geschwungene Bogen des Bärenschwanzes an den Südosthimmel zum orange-roten Stern Arctur, dem Bärenhüter. Er gehört zu den hellsten Sternen am gesamten Himmel. Arctur ist der Hauptstern im Sternbild Bootes, auch Rinderhirte genannt. Die hinteren Kastensterne des großen Wagens sind himmlische Wegweiser. Verlängert man ihre Linie auf den Wagen bezogen nach oben, so trifft der Blick in einigem Abstand auf den Polarstern. In der Gegenrichtung streift diese Linie den unscheinbaren kleinen Löwen und erreicht dann den Löwen. Ein anderes mächtiges Tier am Firmament.
Soll die Polizei twittern? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur geklärt, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.